Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Bartow.
Auch von mir herzliches Willkommen, grüß dich Carsten, und zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt, es ist relativ spät am Abend, aber ich glaube, wir beide freuen uns richtig auf diese Podcast-Folge, weil es gibt auch viel zu besprechen. Wir hatten ein tolles Event am vergangenen Wochenende, die Fight Night. Und das jetzt bevorstehende Event, die UFC 253, wow, das könnte die Veranstaltung des Jahres werden. Oder was meinst du?
Matthias, wie lange warten wir schon darauf, dass wir unsere Prognosen abgeben können auf Adesanya versus Costa? Und natürlich müssen wir auch über die letzte Fight Night sprechen, gar keine Frage. Ich würde da auch anfangen. Und ja, im Main Event, ja komm, wir reden nicht zuerst über das Main Event, sondern über das Mini-Main Event, sage ich mal, über Khamzat Chimaev. Denn der kämpfte gegen Gerald Merchert, und Matthias, ich glaube, der Kampf war doch nicht so knapp, wie wir erwartet haben, ne?
Also ich bin ganz ehrlich, ich hatte mir wirklich mehr davon versprochen. Merchert ist zwar jetzt nicht die Killermaschine schlechthin, aber ein guter Bodenkämpfer, er hat viel Erfahrung, er hat einige Kämpfe schon auf dem Buckel. Und ich dachte wirklich, der ist hochmotiviert und will sich jetzt nochmal ins Gespräch bringen auf die alten Tage. Aber das, was ich da gesehen habe, war eigentlich nur so ein ängstliches Kaninchen. Also jetzt mal ohne Scheiß. Also ich habe mit vielen Kumpels, Freunden hier aus dem Kampfsport gesprochen und alle haben mir das Gleiche gesagt. Man hätte die Angst in seinen Augen gesehen. Der war dieser Situation, dem Druck überhaupt nicht gewachsen. Chimaev hat so ein Selbstvertrauen ausgestrahlt, eine solche Dynamik an den Tag gelegt von seiner Körpersprache, dass ich das Gefühl hatte, er war komplett eingeschüchtert und wie gebannt. Ja, und dann kam schon dieser eine brachiale Schlag, der natürlich voll auf den Punkt war, und dann war der Kampf schon zu Ende.
Also ich glaube aber, wer da nicht sprachlos war, der, also das, ich konnte meinen Mund nicht mehr schließen.
Also ich will die Leistung jetzt von Chimaev nicht schmälern, um Gottes Willen. Und du hast wahrscheinlich auch bei mir Instagram geschaut. Ich habe da gleich noch Story gemacht. Das war natürlich ein Ding. Und ja, man kann sagen, was man will, aber Chimaev ist motiviert bis in die Haarspitzen. Und bis jetzt liefert er halt ab. Er geht da rein in den Käfig und gibt Vollgas. Da ist kein Abkasten, da ist kein Zögern, da ist kein Respekt zu erkennen, sondern der will es wirklich wissen. Und er ist natürlich im Moment gerade im Aufbau von der UFC. Für Dana White ist es, glaube ich, eine goldene Gans, weil wir hier einen Kämpfer haben, der sagt, pass mal auf, es ist mir egal, wen du mir gibst als Gegner. Es ist mir egal, wo ich kämpfe. Und es scheint ihm auch egal zu sein, wie viel Geld er dafür bekommt. Er will einfach Kämpfe haben. Und diese, ich weiß nicht, ob es Taktik ist oder Cleverness ist, jedenfalls das Verhalten, was er an den Tag legt, das bringt ihn halt aktuell mega nach vorne. Er ist bei den Fans beliebt, die Leute wollen ihn kämpfen sehen und er bekommt auch die Kämpfe. Also hier können wir jemanden haben, der in relativ kurzer Zeit in die Top 5 kommen kann.
Absolut. Ich denke auch, dass er für die UFC the next big thing ist. Also der nächste große Star. Und da sehe ich ihn auch, bin ich ehrlich. Damien Maia Fight, dann Top 5 und dann let's go. Bin ich ehrlich, ich will ihn wiedersehen. Am besten im Oktober schon.
Ja, wer will so jemanden nicht kämpfen sehen?
Und er hat ja keinen Schaden genommen, weißt du, im Kampf.
Das ist ja das nächste Ding, ja. Wer jetzt sagt, ja, der kämpft nächste Woche schon wieder. Ja, mein Gott, ich bin mal sicher, dass das Aufwärmtraining, was er in der Kabine gemacht hat, war anstrengender als der Kampf, den er nachher hatte.
Es war ja nur ein Schlag oder vier, ja, mit dem Ground and Pound halt dazu, weißt du?
Nee, da war doch Ground and Pound gemacht.
Nee, ja, er hat nochmal drauf, also die offizielle Statistik ist 3 oder 4 Schläge.
Ja, da habe ich nur den einen Schlag gesehen und dann bin ich schon aufgesprungen und habe geschrien. Deswegen habe ich die letzten Fauststöße wahrscheinlich gar nicht gesehen. Da war ich schon weggebeamt. Ja. Und all das, was jetzt ihm praktisch zum Nachteil wird, dieses häufige Kämpfen, was in meinen Augen jetzt kein Nachteil ist, weil er kämpft ja nie lange. Er hat ja keinen Verschleiß, das geht nicht auf die Knochen, er ist topfit, er hat keinen Schlag abbekommen, der könnte rein theoretisch nächsten Tag wieder kämpfen. Also das wird ihm eigentlich nur zum Vorteil. Dann sein Aussehen. Der eine oder andere hat sich so ein bisschen lustig drüber gemacht, da gab es den einen oder anderen Tweet. Aber sind wir doch mal ehrlich, auch wenn er so eine Verletzung an der Lippe hat, man behält den Typen natürlich im Kopf. Jeder erkennt ihn sofort wieder. Selbst diejenigen, die den Namen nicht wissen, wissen sofort, wenn er in den Käfig kommt, ah, das ist doch der und der. Also im Moment
absolut.
Haben wir wirklich...
Absolut. Ich finde, das fehlt, so blöd es klingt, das fehlt aber zum Beispiel einem Alexander Volkanovski. Alexander Volkanovski wird, egal wie gut er ist, nie ein Riesenstar, weil er einfach, ja, er ist so ein Allerweltsgesicht. Ich weiß nicht, verstehst du, was ich meine?
Genau.
Shimaev hat so eine Ausstrahlung.
Ja.
Und die hat auch einen Conor McGregor zum Beispiel.
Ja, das ist, wie gesagt, die Leute können sich ruhig drüber lustig machen, aber es ist ein Wiedererkennungsmerkmal, es ist ein Alleinstellungsmerkmal. Jeder weiß sofort, das ist Shimaev. Wenn da irgendwo ein Bild gepostet wird oder sonst irgendwas, jeder erkennt ihn sofort. Das heißt, all das, was ihm aktuell zum Nachteil ausgelegt wird, dieses viele Kämpfen, das Aussehen etc., das wird für ihn alles nur positiv sein. Und der Junge hat echt eine Karriere vor sich. Also ich bin mega gespannt, wie es mit dem weitergeht. Und ich liebe ja Kämpfer, die kämpfen. Ich bin ja immer so jemand, der stinkig ist auf einen Khabib oder auf einen Conor, weil die immer so lange brauchen, bis sie wieder kämpfen. Was ich natürlich auf der anderen Seite verstehen kann, wenn man so ein Megastar ist und viel Geld verdienen muss und so. Aber ich mag einfach Kämpfer wie ein Cowboy Cerrone oder auch ein Shimaev jetzt, die wirklich regelmäßig abliefern und einfach kämpfen wollen. Das liebe ich einfach. Vor allem, wenn es dann so ein guter Kämpfer ist und das so einen riesen Spaß macht, dem zuzuschauen.
Absolut. Dann würde ich sagen, ja, können wir auch ein bisschen über Donald Cerrone sprechen und Nico Price. Der Kampf endete im Unentschieden, weil Nico Price den Cormier gemacht hat oder den Stipe. Ne, muss ich auch dazu sagen, nach dem letzten Kampf. Ja, da gab es den ein oder anderen Eye-Poke, ihm wurde ein Punkt entzogen und so kam es schlussendlich zu einem Unentschieden. Ja, der Kampf war gut, aber auch nichts Weltbewegendes, ne?
Nö, war ein guter Fight auf Augenhöhe. Beide waren ungefähr gleich gut. Wobei man hier nochmal herzlichen Glückwunsch sagen muss an Donald Cowboy Cerrone. Ich glaube, der hat jetzt die meisten Kämpfe in der UFC, oder? Das war, glaube ich, vorher Jim Miller. Und ich glaube, Donald Cerrone hat jetzt den Rekord geknackt. Aber das nur am Rande, ist nicht ganz so entscheidend. Ja, am Anfang sah es so aus, als würde die erste Runde mal wieder Donald Cowboy Cerrone zum Verhängnis werden. Er ist ja so einer, der ein bisschen langsam startet. Und auch hier war er schon stark angeschlagen. Da hat es gleich richtig gescheppert im Karton. Aber Nico Price konnte es dann nicht zum Ende bringen. Und in der zweiten, dritten Runde hat dann Cowboy einiges an Punkten gut gemacht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es wirklich ein Unentschieden war. Die meisten, mit denen ich gesprochen habe bisher hier im Kampfsporttraining, die haben Cowboy vorne gesehen. Wie hast du es gesehen?
Ich persönlich habe gedacht, dass Nico Price diesen Fight gewonnen hat.
Ja, da siehst du ja, Meinungen gehen da auseinander. Ja. Das war einfach ein knapper Kampf. Ich glaube, das Unentschieden geht okay.
Ja. Dann hatten wir mal wieder eine pure Dominanz von Colby Covington. Gegen Tyron Woodley. Ich glaube, naja, wir würden über Woodley einfach dasselbe sagen wie bei seinem Kampf gegen Burns und bei seinem Kampf gegen Usman. Einfach keine Leistung gezeigt, auch wenn er ein bisschen aktiver war als in seinen letzten Kämpfen. Das muss man dazu sagen. Aber Colby Covington ist einfach zu gut. Wahnsinnige Performance. Woodley hat sich dann am Ende seine Rippe gebrochen, hat verbal quasi aufgegeben. Und was ich wirklich sehr, sehr besonders fand, war, dass in dieser Show danach, wo Covington nochmal interviewt worden ist, hat ihn ja tatsächlich, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, weißt du, wer ihn angerufen hat,
natürlich,
live?
Natürlich habe ich es gesehen. Bitte erzähl weiter. Ist
ja, super. Also, ich will nicht über Politik reden, aber ich finde es wirklich krass, dass ein Colby Covington vom Präsidenten der USA angerufen wird, während er da live im TV interviewt wird. Also, Wahnsinn. Ich muss sagen, man kann von Covington halten, was man will und auch sein Charakter, den er im Endeffekt nur spielt, ist sehr, sehr umstritten, aber ich denke nicht, dass man über seine Qualitäten als Kämpfer wirklich streiten kann. Man kann über den Charakter Colby Covington streiten, aber über den Kämpfer nicht unbedingt. Wahnsinnig gute Performance, ja, und das Einzige, was er sich jetzt verdient hat, ist ein Titelfight. Klar, wir sehen Usman versus Burns, aber Colby Covington soll nicht gegen Leon Edwards kämpfen oder sowas, sondern entweder gegen Masvidal, weil das auch ein Money-Fight wäre, oder nochmal um den Gürtel. Die Performance war einfach viel zu gut.
Du hast das alles super zusammengefasst. Also ich war auch beeindruckt, sowohl von seiner Leistung und natürlich dann auch in dem Interview nach dem Fight. Die Moderatorin hat ihn noch darauf hingewiesen: Please give him a warning, also dem Präsidenten, we are live. Und du hast es treffend gesagt, wir wollen nicht über Politik sprechen, aber diese ein, zwei Sachen, glaube ich, müssen wir in diesem Podcast mal nennen. Tyron Woodley hat sich, glaube ich, meiner Meinung nach ein bisschen unglücklich verhalten in der Pressekonferenz, als er jede Frage mit
Ja,
Black
da, nein, 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 darüber will ich.
beantwortet hat.
Nein, das ist, wir sind kein Politik-Podcast, weißt du? Und
Ja, ist voll.
viele machen das zu einem politischen Thema. Die UFC selber nicht. Die UFC hält das da raus und
Sehr gut, hat
das
das
ist.
gemacht, das muss man auch dazu sagen, aber ich wollte damit nur sagen, Colby Covington ist ein umstrittener Charakter, aber Tyron Woodley ist natürlich auch auf diesen Zug aufgesprungen, das heißt, die haben sich beide da nichts gegeben und dieser Anruf vom Präsidenten war natürlich schon, ja, war sehr interessant, das so zu erleben und schon eine einzigartige Sache, das auf jeden Fall. Aber du hast vollkommen recht, wir sollten uns auf die sportliche Leistung konzentrieren. Tyron Woodley hat enttäuscht. Ich dachte wirklich, er hat noch diesen explosiven Dampfhammer in Kessel und könnte nochmal ein K.O. schaffen, weil das war die einzige Chance, die ich da gesehen habe, dass er halt ein K.O.-Schläger ist. Colby Covington an sich hat nicht diesen harten Knockout-Punch. Aber Tyron Woodley hat keine Ideen gehabt, keine Ansätze gehabt, den Kampf irgendwie zu drehen. Colby Covington war ihm in allen Belangen überlegen. Egal, ob es jetzt das Kickboxen war. Er hat gut gemixt zwischen Hand- und Fußtechniken. Er hat tolle Kombinationen gemacht. Er hat Fußkicks zum Körper gemacht, Kicks zum Kopf. Er hat auch, und das fand ich sehr interessant, vielleicht dem einen oder anderen Zuschauer hat das nicht so gefallen, aber wir hatten zwei, drei Ringeraktionen am Käfig, am Boden. Und es war für mich als Kampfsportfan unheimlich interessant zu sehen, wie Colby Covington das gemacht hat, wie gut er doch tatsächlich im Ringen ist und wie Tyron Woodley auch, obwohl er körperlich schwächer aussieht, im Ringen dominiert hat. Und dieser Rippenbruch, der dann diagnostiziert wurde, der Tyron Woodley in der fünften Runde, in der letzten Runde zum Verhängnis wurde, ich kann mir gut vorstellen, dass das vorher schon angeknackst war, weil wir hatten den einen oder anderen harten Kick zum Körper und dann zum Schluss dann im Boden hat er der Rippe den letzten Rest gegeben und dann war der Kampf zu Ende. Also großen Respekt an Colby Covington, der einen super Kampf gemacht hat, der meiner Meinung nach auch unheimlich schlau und durchdacht gekämpft hat. Alles, was er gemacht hat, sah irgendwie so aus, als wäre es genau nach Plan, als hätte es Hand und Fuß. Das war kein wildes Draufschlagen, das war kein dummer Fighter, sondern es war wirklich technisch, taktisch richtig geil anzusehen. Das Einzige, was Colby Covington nach wie vor fehlt, ist halt dieser richtige Knockout-Hammer. Den hat er halt einfach nicht. Aber dafür hat er das Tempo, er hat den Speed, er hat die Kondition, er hat die erste bis zur fünften Runde in einem Tempo durchgearbeitet. Also für mich super Kämpfer, charakterlich, wie gesagt, umstritten, keine Frage. Aber alles, was er im Käfig macht, da liefert er ab. Und es ist definitiv unumstritten einer der besten, die wir aktuell in der Gewichtsklasse haben. Und er muss den Titelkampf früher oder später nochmal bekommen. Wobei ich denke, ein Kampf gegen Masvidal wäre auch sehr interessant für uns als Zuschauer.
Genau so sieht's aus. Kann man nicht besser formulieren. Deshalb würde ich sagen, kommen wir zu UFC 253. Ich
Ich
habe
noch
mir.
erwähnen? Einen müssen wir, glaube ich, noch erwähnen, der in der Vergangenheit ja schon sehr für Aufsehen gesorgt hat. Johnny Walker
Oh,
war
ja,
an seine
stimmt.
Serie angeknüpft. Hat einen starken Gegner gehabt mit Ryan Spann, keiner, der zu unterschätzen ist. Und es war zwischendurch auch ausgeglichen. Also es war kein leichter Kampf für Johnny Walker. Aber letztendlich hat er das Ding dann nach Hause gefahren. Ich bin mal gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Ob man ihn mag oder nicht. Ich bin auch immer so ein bisschen hin und her gerissen, aber er ist schon ein interessanter Fighter, allein schon wegen dem Namen, ganz klar. Aber auch interessant, dass ein Johnny Walker, und Achtung jetzt, der Name, sich bei einem Conor McGregor vorbereitet, der seine eigene Whisky-Sorte hat. Ach, da beißt sich doch
Was
die.
ein Wortwitz.
Ja, es ist.
Ja, hier
Aber was hat.
proper Vorbereitung. Matthias?
Was sagst du zum
Ah,
Fight, Johnny?
ja, was ja, naja, ne, also, ja, Johnny Walker meinte, er hat seine Fehler ausgebessert und er ist besser geworden, aber sind wir mal ehrlich, der Kampf war auch kurz davor, ne, noch früher ja. beendet zu werden, also Johnny Walker selber stand kurz davor, gefinisht zu werden.
Naja, ja.
Aber
war eindeutig für ihn, ne?
Eben, aber ein knappes Ding, ja, einfach so eine wilde Prügelei hat man ja fast schon das Gefühl gehabt. War ein geiler Fight, aber. Also, hat mir gefallen.
Ein spannendes Ding. Also, die haben beide Vollgas gegeben und wenn Johnny Walker gewinnt, dann gewinnt er meistens durch Knockout. Ich bin trotzdem mal gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Aber eine Sache, die mir halt auch aufgefallen ist, das hast du gerade deutlich gemacht, ich habe jetzt nicht erkannt, dass er sich wirklich kämpferisch weiterentwickelt hat. Es war für mich irgendwie der gleiche Johnny Walker wie in den vergangenen Kämpfen. Also wirklich besser als sonst habe ich ihn nicht gesehen.
John Kavanaugh, also der Head Coach vom SBG Ireland und auch der Head Coach von Conor McGregor, hat dazu gesagt, dass sie sich in diesem Camp, weil Johnny Walker noch nicht so lange in Irland ist, dass sie sich in diesem Camp eher auf das mentale Ding vorbereitet haben und jetzt damit erst anfangen, an den Fehlern zu arbeiten. Und das hat man ja auch erkannt, dass an den Fehlern nicht gearbeitet wurde.
Ja, dann deckt sich das, was wir gedacht und gesehen haben, mit dem, was auch der Trainer gesagt hat, dass da einfach noch nicht so viel Zeit in das Training, in die Umstellung, in die Verbesserung investiert wurde.
Ja, dann würde ich sagen, schwingen wir rüber. UFC 253, zwei Titelkämpfe und ja, für viele, die auf die Fightcard schauen, auch die einzigen zwei spannenden Fights auf der Maincard tatsächlich. Aber ich rede unfassbar gerne über diese Kämpfe. Dominic Reyes versus Jan Blachowicz. Und Matthias, ich habe schon lange keine Referenz mehr gebracht zu einem ganz speziellen Thema. Aber weißt du, wen ich mal live kämpfen sehen habe?
Nein, jetzt haus raus. Also ich kann mich daran erinnern, man hat es schon mal gehört, dass du ja schon mal live bei einem UFC-Event dabei gewesen bist.
Genau, in Prag war das. Prag. Ich meine, ich habe darüber noch nicht viel geredet im Podcast.
Nein, aber passt nie.
Damals wurde Blachowicz leider ausgenockt. Ist jetzt nichts, worüber ich froh sein kann. Aber ich habe ihn damals in Prag gesehen. Nein, Spaß beiseite, ja. Dominic Reyes verteidigt zum ersten Mal sein Gürtel gegen Jan Blachowicz. Das ist auch ein Running Gag auf MMA-Twitter, sage ich mal, einfach weil man sagt, dass Dominic Reyes seinen Titel verteidigt, weil er gegen Jones gewonnen hat.
Ja.
Ein ultra spannender Fight und Jan Blachowicz, von dem man immer dachte, da reicht es nie, um wirklich zum Titel zu kommen. Dann knockt er plötzlich Corey Anderson aus, dann knockt er plötzlich Luke Rockhold aus und auf einmal steht er vor dem Titelfight. Dann ein Dominic Reyes, bei dem man sich immer gesagt hat, ach ja, der ist gut, aber guck mal, wie der gegen Whiteman gekämpft hat. Für den wird es nicht gegen John Jones reichen. Und plötzlich hat er fast gegen John Jones gewonnen. Zwei wahnsinnig gute Kämpfer und in diese Gewichtsklasse kommt dadurch, dass John Jones eben sein Gürtel abgegeben hat, wieder unfassbar viel Dynamik rein, ne?
Ja. Ja. Und hier, finde ich, haben wir zwei Kämpfer, die sich meiner Meinung nach, korrigiere mich, wenn ich mich irre, die sich stetig weiterentwickelt haben und wo man das auch wirklich sehen kann. Ein Blachowicz hat früher keine Leute K.O. geschlagen. Er hat meistens seine Kämpfe durch Decision gewonnen. Auch mal eine Submission, ja. Aber auf einmal gewinnt der Kämpfe durch K.O. Haut einen Luke Rockhold K.O., macht einen super Kampf gegen Ronaldo Sosa, haut Corey Anderson K.O. Also der hat sich weiterentwickelt. Der scheint offensichtlich wirklich an seinen Boxtechniken gearbeitet zu haben. Und der ist heiß wie Frittenfett. Wenn er seine Boxtechniken verbessert hat, dann haben wir hier einen Fighter, der sowohl im Stand als auch im Boden sehr ausgeglichen ist, der ein Kinn hat, der kann schon mal was einstecken. Er ist keiner, der so schnell K.O. geht. Er hat die ein oder andere Niederlage gehabt, aber das war halt immer gegen wirklich gute Leute, könnte man sagen. Thiago Santos fällt mir da ein. Alexander Gustafsson fällt mir ein, der auch mal wirklich eine Zeit lang sehr, 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 sehr stark war. Alexander Gustafsson hat sich den ersten Superfight gegen John Jones geliefert und gegen den kann man halt auch mal verlieren. Und Blachowicz ist jemand, der aus seinen Fehlern gelernt hat, der sich wirklich weiterentwickelt hat, der die letzten Kämpfe beeindruckend gewonnen hat. Ich habe mir gerade heute Mittag beim Essen nochmal den Kampf gegen Luke Rockhold angeschaut. Es war wirklich ein guter Kampf von ihm. Also das ist ein Titelkampf, der auf alle Fälle richtig spannend ist. Und mit Dominic Reyes hat er natürlich auch einen Gegner, der, ja, der Spaß macht, der wirklich Spaß macht, der dynamisch ist, der den Kampf sucht, der nach vorne geht, der einen super Kampf gemacht hat gegen John Jones. Ich finde, Dominic Reyes ist ein sehr guter Standkämpfer. Er hat gute Boxtechniken, sehr starke Kicktechniken. Ich weiß halt nicht genau, wie gut er am Boden ist. Er hat zwar schon den einen oder anderen Submission-Sieg gehabt, aber er ist halt doch jemand, der mehr im Stand kämpft. Und was wir halt auch nicht wissen, er ist nicht so erfahren wie ein Blachowicz. Hat halt wesentlich weniger Kämpfe. Das sind so die Nachteile, die ich bei ihm sehe. Ansonsten würde ich mal sagen, vom Striking her ist er besser als Blachowicz. Am Boden würde ich ihn schlechter einschätzen. Ich finde, er hat etwas mehr Speed in seinen Techniken. Er ist der etwas schnellere Athlet. Aber Jan Blachowicz ist halt ein richtig harter Hund. Und den darf man auf keinen Fall unterschätzen. Er kann schon mal den einen oder anderen Schlag nehmen und gleichzeitig zurückkommen. Also hier haben wir auf alle Fälle einen mega spannenden Kampf.
Matthias, kann ich jetzt überhaupt noch was anderes sagen als du?
Natürlich, natürlich, unbedingt, wenn dir was anderes
Aber
ein.
nein, mir fällt aber nichts anderes ein. Ich denke, das war perfekt formuliert. Ich denke nicht, dass Dominic Reyes schlecht am Boden ist. Wir erinnern uns mal an den Fight gegen Chris Weidman. Da hatten wir ein bisschen was am Boden gesehen, wenn ich mich recht entsinne. Und Chris Weidman selbst ist natürlich auch ein grandioser Bodenkämpfer. Es ist schwierig. Ich persönlich glaube nicht, dass Blachowicz gegen Dominic Reyes gewinnen wird. Ich habe Dominic Reyes einfach gegen John Jones gesehen und John Jones ist nun mal in dieser Gewichtsklasse das Maß aller Dinge. Das war seine Gewichtsklasse. Knapp ein Jahrzehnt, abgesehen von den ganzen Titelverlusten durch Skandale außerhalb des Käfigs. Und Blachowicz im Endeffekt hat sich da wirklich hochgearbeitet. Hat, wie gesagt, einen nach dem anderen ausgenockt, musste auch einen Knockout einstecken, damals gegen Thiago Santos. Und vor allem das macht mich doch ein bisschen stutzig. Er hat ja vor 2 Jahren erst gegen, oder war das vor einem Jahr? Er hat ja vor einem Jahr erst gegen Thiago Santos verloren, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Das war dieser.
Thiago Santos war Februar 2019.
Genau. Ne, das, und das war dieser Knockout, von dem du so geschwärmt hast, weil Thiago Santos ihn da im Rückwärtsgang ausgenockt hat. Ne? Und ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll, dass wir jetzt Blachowicz um den Titel kämpfen sehen. Ich denke im Endeffekt, dass es doch ziemlich ausgeglichen ist. Ich würde kein Geld auf diesen Kampf setzen, sage ich halt, wie es ist. Ne? Ich würde nicht sagen, ein Zehner auf Blachowicz oder noch mehr auf Dominic Reyes würde ich nicht machen. Einfach weil ich es für realistisch halte, dass beide gewinnen. Oder nee, dass sowohl Blachowicz als auch Dominic Reyes gewinnen kann.
Ja, aber Blachowicz kann richtig einstecken. Ich meine, in seiner Karriere ist er erst einmal K.O. gegangen und es war halt gegen Thiago Santos, TKO mehr. Also wer da jetzt sehr genau ist, aber für mich war es ein K.O. Und gegen Thiago Santos kann man halt mal K.O. gehen. Der hat nicht ohne Grund hier als Spitzname der Hammer oder sowas. Aber wenn, und das werde ich ja machen müssen, glaube ich, in diesem Podcast, wenn ich auf einen tippen müsste, würde ich jetzt sagen, Sieg für Dominic Reyes.
Ich bin ehrlich, würde ich genauso tippen. Ich denke auch, dass ich denke, dass Reyes gewinnt.
Wir haben natürlich leider nie Jan Blachowicz gegen John Jones gesehen.
Eben. Und das ist ziemlich schade, auch in meinen Augen.
Ja, sehr schade. Aber Dominic Reyes hat schon einen super Kampf gemacht gegen John Jones. Das muss man ihm schon lassen. Und er hat natürlich
Wahnsinnigen Kampf, ja.
Rückenwind. Wie gesagt, die Erfahrung ist jetzt nicht so riesig. Aber ich vom Gefühl her, es ist eine Gefühlssache. Ich schätze beide Kämpfer, sind beide super. Es fällt mir auch schwer, da eine genaue Prognose zu machen, aber mein Bauchgefühl tipp ich Dominic Reyes als Sieger.
Ja, so viel zu dem Fight. Und Matthias, wir haben gerade drüber geredet, wie es wohl auf dem Boden aussehen wird. Und ich glaube, über den Fight, über den wir jetzt sprechen, da brauchen wir uns gar nicht die Frage stellen, wie die beiden im Bodenkampf aussehen werden, einfach weil es gar nicht dazu kommen wird, oder?
Ich kann es mir nur schwer vorstellen. Wir haben hier zwei blutige, heiße Striker. Also blutig meine ich mit, die brauchen das blutig, die lechzen praktisch danach. Ein Paulo Costa, der aussieht wie ein Modellathlet, der könnte auch Werbung machen für irgendeine Klamottenmarke oder sonst irgendwas. Nicht ohne Grund hat Israel Adesanya zu ihm gesagt, dass er, was hat er zu ihm gesagt, dass er aussieht wie ein Double von Ricky Martin. Ich glaube, Paulo Costa singt schlechter, aber haut dafür stärker als Ricky Martin. Und mit Israel Adesanya haben wir natürlich auch jemanden, unheimlich erfahrener Kämpfer, was das Striking betrifft. Im MMA erst in Anführungsstrichen 19 Kämpfe, erst. Ja. Aber was das ganze Kämpfen betrifft, hat Israel Adesanya natürlich schon viele, viele Kämpfe. Ich meine, er hat selber mal gesagt, um die 100 Kämpfe auf dem Buckel. Und das ist natürlich einiges. Das ist schon ein richtiges Brett. Wobei natürlich auch Paulo Costa ein erfahrener Kämpfer ist, der auch schon vor der UFC praktisch das Kämpfen mit der Muttermilch bekommen hat. Also hier haben wir zwei, die es richtig wissen wollen. Und das ist der Kampf, auf den ich mich das ganze Jahr am meisten gefreut habe. Vielleicht mit Ausnahme Khabib gegen Gaethje. Aber das ist hier ein Kampf, der ist sowas von auf Augenhöhe und so spannend. Also Wahnsinn. Ich hoffe, dass nicht bis Samstag nur einer ein Coronavirus bekommt oder so.
Ja, das wollen wir mal nicht hoffen. Aber ich bin ehrlich, ich bin mir gar nicht mal so sicher, wer gewinnt. Ich habe so oft an Adesanya gezweifelt, sei es sogar vor seinem Kampf gegen Anderson Silva, dann bei seinem Kampf gegen Calvin Gastelum. Und ich habe spätestens bei Robert Whittaker gesagt, jetzt ist Schluss.
Weiß
aber
ich.
Sind wir mal ehrlich.
Kannst du erinnern.
Er hat Robert Whittaker einfach gedemütigt. Er hat eine unfassbar starke Performance gegen einen so brachialen Kämpfer wie Robert Whittaker gezeigt. Ich kann nur sehr schwer sagen, dass Adesanya diesen Fight verliert. Und ich glaube auch, dass er ihn gewinnen wird. Mal schauen. Ich meine, Adesanya ist jemand, der kontert sehr gerne und deshalb war der Fight gegen Romero etwas ungünstig, weil Romero auch gerne kontert. Und naja, du weißt ja, wie es ist. Wenn beide kontern wollen, dann sieht der Kampf halt so aus, wie er aussah. Und es passiert halt fast nichts. Paulo Costa hingegen ist ein Bulldozer. Der will dich überrollen, der will dich überfahren, der will, dass du nach Hilfe schreist. Und das wird spannend, wenn Paulo Costa reinrennt. Kann ihn Adesanya kontern oder wird er selber K.O. gehen?
Also Paulo Costa hat unheimlich Power. Unheimlich Power. Adesanya hat auch Power. Man unterschätzt das oft. Aber ich habe mir auch viele seiner Kickbox-Kämpfe angeschaut. Also der entwickelt schon auch in seinen Kicks und seinen Schlägen sehr viel Kraft. Er ist sehr präzise. Er ist sehr geschickt. Er hat ein unheimlich gutes Auge. Er ist körperlich auch topfit, also ich bin mir sicher, dass er auch über 5 Runden gehen kann. Hat er in der Vergangenheit auch schon bewiesen, dass er zum Beispiel gegen Gastelum, das war auch ein sehr langer Kampf, dass er auch hinten raus noch diese Power an den Tag legen kann. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass Paulo Costa der härtere Schläger ist, dass da ein bisschen mehr Dampf in Fäusten ist. Aber ich sehe auch in Paulo Costa den schlechteren Techniker. Nicht, dass Costa jetzt eine schlechte Technik hat, um Gottes Willen, versteht mich nicht falsch. Aber ich finde, dass Israel Adesanya mehr unterschiedliche Waffen hat und mehr Techniken in seinem Repertoire hat und seine Angriffe und Techniken, die er macht, nicht so durchschaubar sind wie bei Paulo Costa. Bei Paulo Costa ist es sehr offensichtlich, mit welchen Techniken er angreift, was er machen will. Sein Kampfstil ist eindimensional. Man kann ihn relativ schnell und gut ausrechnen. Ich habe mir seine Kämpfe nochmal angeschaut und es läuft immer nach dem gleichen Schema ab. Und bei Adesanya hat man wirklich einen Kämpfer, der mehr, ja, aus mehr Winkeln arbeitet, mehr Facetten hat, etwas ideenreicher ist, der schwieriger auszurechnen ist. Also wie du schon sagst, hier haben wir so den Bulldozer gegen einen sehr speziellen Techniker. Boah, das macht es einfach mega spannend, finde ich. Das ist so ein Vergleich wie damals George Foreman gegen Muhammad Ali. George Foreman, so, der diesen Dampfhammer hat, diese brutalen Schläge, und Muhammad Ali, der sich bewegt hat, der sich schnell bewegt hat, der aus verschiedenen Winkeln geschlagen hat. Und das ist, glaube ich, ein guter Vergleich, der hier drauf zutreffen könnte. Jetzt ist die Frage, wer setzt sich am Ende durch?
Ja, ich denke im Endeffekt, dass Adesanya gewinnen wird. Ich denke aber bei einer Aussage anders. Paulo Costa hat gar nicht mal so viel Power, wie viele denken. Paulo Costa hat keine One-Punch-Knockout-Power.
Meinst du nicht?
Nein, der macht Druck. Der hat Volumen. Aber diese Power, dass man sagt, er knockt jemanden mit einem Schlag aus, die fehlt ihm.
Ja, aber er hat schon Dampf in den Fäusten. Unterschätzt das nicht. Also schaut mir seinen Kampfrekord an. Also es sind schon einige TKOs und KOs dabei. Und was ich halt auch gut an ihm finde, ich habe mir mal sein Training angeschaut, zumindest das, was man auf YouTube finden kann. Der kann halt auch trotz dieses muskulösen Körpers auch relativ lange das Tempo und diese Gewalt, diese Kraft halten. Das finde ich schon sehr erstaunlich für so einen muskulösen Athleten.
Ja, auf der anderen Seite muss ich auch dazu sagen, klar ist es kein Indikator dafür, dass nur weil er dauernd in der zweiten Runde gewinnt, aber die meiste Zeit gewinnt er nun mal in der zweiten Runde. Also was das Besondere an Paulo Costa ist, wenn ich seine Kämpfe sehe, ist, dass er einfach seinen Gegner so lange dann zermürbt, bis sein Gegner dann ja einbricht unter diesem Druck. Und natürlich hat er viel Power, aber er hat nicht eine One-Punch-Knockout-Power. Die fehlt ihm.
Ja, bin ich mir nicht so sicher. Aber muss er die unbedingt haben? Dieses Zermürben. Wobei, wir haben eben gerade über die Kondition, die Ausdauer gesprochen. Das ist natürlich mal was anderes. Ich habe ihn jetzt, wie gesagt, im Training mir die Sachen mal angeschaut. Das war schon beeindruckend. Aber mir fällt dabei auch ein, und das ist die andere Seite, die wir noch nicht kennen, der ist ja noch nie über 5 Runden gegangen. Wie viel Power hat er noch nach der 3. Runde? Das ist nochmal ein Unterschied, ob ich 3 Runden mache oder 5 Runden mache. Und in den letzten Kämpfen, die er gemacht hat, er ist einmal über 3 Runden gegangen. Und das war gegen Joel Romero.
Vor allem stellen wir uns natürlich auch die Frage, wenn er 2 Runden Vollgas gibt.
Ne? Ja.
Wie sieht es plötzlich in der 4. oder 5. Runde aus? Weil klar, ja, diese Muskeln brauchen auch Sauerstoff, ne?
Die arbeiten. Die arbeiten auch richtig Energie. Und wenn diese Muskeln erstmal müde sind, dann bewegt er sich keinen Schritt mehr. Dann macht ihn das so. Und ich denke mal, das ist auch eine Sache, mit der Adesanya rechnet. Ich denke, Adesanya wird sich viel bewegen, wird ihn viel locken, wird viel versuchen, seiner Kraft rauszunehmen aus dem Kampf. Und wenn es dann in die späteren Runden geht, dann sehe ich halt ganz klar den Vorteil bei Adesanya. Weil, wie gesagt, Paulo Costa ist einmal über die volle Zeit gegangen, über die 3 Runden, und das mit Joel Romero. Und ansonsten hat er die letzten 7, 8 Jahre immer nur 1, 2 Runden gekämpft. Und hier haben wir jetzt jemanden mit Adesanya, der im Kickboxen schon über die Runden gehen konnte und der auch jetzt in der Vergangenheit schon bewiesen hat, dass er Runden kämpfen kann, dass er die Kondition hat.
Auf jeden Fall.
Joel Romero, okay, das war jetzt nicht so anstrengend, aber gegen Kelvin Gastelum ist er 5 Runden gegangen und das war richtig anstrengend, da ging es richtig zur Sache.
Dann in der 5. Runde sogar nochmal richtig losgelegt hat und Kelvin Gastelum auseinandergenommen hat.
Der kann ich in der 5. Runde noch K.O. schlagen, Wahnsinn.
Ne? Ja. Also auf den Fight kann man sich eigentlich nur freuen. Matthias, wie sieht deine Prognose aus?
Eigentlich wollte ich auf Paulo Costa tippen. Aber jetzt, nachdem wir beide uns so ausführlich darüber unterhalten haben und ich selber alles nochmal so wiedergeben konnte, sehe ich bei Pro und Contra mehr Dinge, die für Israel Adesanya sprechen. Wenn man rein nach der Theorie geht, sehe ich mehr Pluspunkte bei Adesanya. Genau die Sachen, die wir eben angesprochen hatten. Und deswegen würde ich eher tippen auf einen Sieg für Adesanya, vielleicht sogar einen TKO-Sieg so in der vierten Runde.
Ja, ich tippe einfach mal aus Prinzip dagegen und sage, Paulo Costa gewinnt das Ding in der zweiten Runde.
Absolut möglich. Also, du
Ja,
merkst ja schon.
immerhin eine andere Prognose, weißt
Ja, wir müssen es ja ein bisschen spannend machen. Ne?
du?
Dann kannst du nachher sagen, ich hab's gewusst.
Genau. Ich hab's von
Aber
Anfang an gesagt.
genau. Aber ich glaube, jeder, und das ist ja das Besondere und das Spannende an diesem Kampf, dass es so offen ist, dass es so ein Duell ist, wo beide wirklich die Chance haben, das Ding zu gewinnen, spektakulär zu gewinnen. Also ich freue mich wie Bolle auf den Kampf. Und es ist noch so ein Ding, wo ich mir Gedanken drüber gemacht habe. Ich habe ja eben schon mal erzählt, ich habe mir das Training angeschaut von Paulo Costa. Ich habe mir auch viel von Israel Adesanya angeschaut. Aber bei Paulo Costa habe ich gesehen, gut, ist natürlich auch immer die Frage, was zeigt man jetzt auf YouTube? Und wenn man lang genug sucht, findet man ja auch immer alles. Aber der ist auch gar nicht so schlecht eigentlich am Boden. Also er hat auch seine Erfahrung am Boden, er hat gute Trainer am Boden. Er ist Brasilianer, das ist ja immer schon mal, ne? Da kriegt man es ja von Geburt an beigebracht, wie man einen erwürgt. Und es wäre interessant, mal zu schauen, wenn er in den Kampf reingeht, Adesanya am Käfig stellt und dann ihn in den Bodenkampf verwickelt. Und dann jemand, der so kräftig ist, der so viel Muckis hat, den würde ich gerne mal am Boden sehen mit einem Israel Adesanya. Vielleicht wäre das eine Taktik, die ich einem Paulo Costa vorschlagen würde, nicht zu einseitig zu kämpfen, sondern auch zwischendurch den Bodenkampf suchen, auch mal einen Takedown suchen und dann versuchen, am Boden Adesanya müde zu machen, um dann vielleicht später den Kampf zum Ende zu bringen. Also es wird auf alle Fälle spannend und ja, können nur hoffen, dass unsere Erwartungen auch alle so erfüllt werden. Aber ich bin da guter Dinge.
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, das war's mit der aktuellen Episode.
Ja, wobei den wichtigsten Kampf haben wir noch gar nicht besprochen. Diego Sanchez kämpft gegen Jake Matthews.
Ja,
Ja, es ist
gut.
kaum zu glauben. Also Diego Sanchez, Wahnsinn. Seit 15 Jahren jetzt in der UFC, der wird des Kämpfens nicht müde. Und er ist schon wieder dabei. Ich weiß gar nicht, ob er auf der Maincard ist oder was. Ich glaube nicht. Aber es ist unglaublich, der ist nicht tot zu kriegen, der Typ. Und er ist mal wieder am Start. Ich kenne zwar seinen Gegner gar nicht so gut. Jake Matthews, wer ist es? Keine
Ich
Ahnung.
denke, ich weiß nicht, wie viele sich für den Fight interessieren, aber
Ja, wie?
man schaut ihn für Adesanya, das Event schaust du dir für Adesanya und den Co-Main an, weißt du, wie ich meine?
Ich dachte, die meisten schalten ein wegen Diego Sanchez.
Tja, wahrscheinlich.
Naja. Ich werde den Kampf
Ja.
auf jeden Fall gucken.
Ja, natürlich, die ganze Maincard ist Pflicht, ne? Das ist klar. Gut, ich würde sagen, wir beenden die Episode an der Stelle. Ich danke euch allen wie immer fürs Zuhören und Matthias, Schlusswort gehört natürlich dir.
Jo, ich freue mich. Ich hoffe, unsere Zuhörer freuen sich auch. Und ich würde mich am allermeisten freuen, wenn natürlich nach diesem Superkampf am Wochenende dann nächste Woche unseren Podcast wieder einschaltet. Und wenn ihr vorab noch ein paar Informationen haben wollt, zum Beispiel über den Beef oder vielleicht doch nicht Beef zwischen Israel Adesanya und Paulo Costa. Auch da gab es ja viele Gerüchte. Ich glaube, es ist unnötig, da im Podcast drauf einzugehen, weil letztendlich spielt es keine Rolle, wie viel da geschauspielert war oder wie viel da echt ist. Letztendlich treffen zwei Top-Sportler aufeinander und ob die sich mögen oder nicht mögen, der Kampf wird so oder so super. Aber wenn ihr da mehr zu wissen wollt, dann schaut unbedingt mal auf dem YouTube-Kanal vom Carsten vorbei. Da bekommt ihr einige Informationen dazu. Und ansonsten, wie gesagt, unbedingt nächste Woche wieder unseren Podcast anhören. Ihr könnt uns unterstützen, wenn ihr einfach ja, weitererzählt, dass es diesen Podcast gibt und dass wir vielleicht noch ein paar Zuhörer dazu bekommen. Vielen Dank an der Stelle. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und Jörg Carsten, dir natürlich das Gleiche, eine schöne Woche und ich freue mich dann, wenn wir spätestens Anfang nächster Woche dann wieder miteinander talken.